Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es erinnert ihn an Loriot. So ein bisschen bewusst inszenierte, komisch wirkende Szenerie. Alles ein bisschen zu steif und manches wirkt fehl am Platz. Vor allem die Protagonisten wirken ein bisschen wie in den Film gezwungen. Das war eine, wie ich finde, treffende Beschreibung eines Kollegen heute früh nach Anblick eines CDU-Videos auf YouTube. Fraktionschef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Ralf Brinkhaus im Gespräch mit Angela Merkel. Kann man bei YouTube sehen, die CDU und YouTube, ein gefährliches Spielfeld, mindestens seit Rezo. Und im Netz gab es dann auch viel Hohn, Spott und Kritik. Wofür genau? Mein Kollege Tobias Jäcker hat sich das angeschaut.
Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, schön, dass wir heute das Interview hier führen können.
Ja, lieber Ralf, da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Ralf Brinkhaus und Angela Merkel auf Ledersesseln, im Hintergrund eine massive Bücherwand. 16 Minuten professionell in HD gefilmt. Doch das Interview entpuppt sich schnell als Plauderrunde. Merkel erinnert sich, wie sie die friedliche Revolution in der DDR und die deutsche Einheit erlebt hat. Bewegende, auch amüsante Anekdoten. Zum Beispiel, als es um die Rolle von Helmut Kohl geht und die Kanzlerin erzählt, wie ihr Vorvorgänger sie damals als junge, frisch gewählte Abgeordnete überraschend zum Gespräch einbestellte.
Dann hat er mich eigentlich nur gefragt, ob ich mich mit Frauen verstehe. Und da habe ich gesagt, naja, ich habe meistens mit Männern gearbeitet. In meiner Arbeitseinheit in der Akademie waren nur Männer, nur eine Sekretärin. Aber hätte eine Schwester, eine Mutter, Freundin, ginge, glaube ich, ganz gut. Und dann wurde ich Frauenministerin nachher in der ersten gesamtdeutschen Regierung.
Knallharte Fragen sind in dem Video Fehlanzeige. Brinkhaus und Merkel werfen sich die Bälle zu. Die Rollen des Interviewers und der Befragten geraten munter durcheinander. Doch die politische Botschaft ist immer klar. Wir waren die treibende Kraft und sind es auch heute noch.
Ich erinnere mich noch an meine Zeit in der Jungen Union. Wir waren so die Letzten, die gesagt haben, nee, wir brauchen eine Wiedervereinigung. Und wir haben dazu gestanden. Und das war für uns natürlich fantastisch, dass das also tatsächlich auch in Erfüllung ging.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir heute auch wieder uns daran erinnern, wie Menschen damals den Mund aufgemacht haben. Und sie haben es ja in Respekt gemacht.
Ist das die Simulation von Journalismus? Ein weiterer Versuch, nach dem Rezo-Debakel die Debattenlufthoheit in den sozialen Medien zu gewinnen? Zeitjournalist Ijoma Mangold bewertet das Merkel-Brinkhaus-Video in unserem Programm gelassen.
Das ganze Format versteht sich doch nicht als journalistisches Format, sondern einfach als eine weitere Bühne, wo wir mal zuhören, wie sich Politiker miteinander austauschen.
Auch die Pressestelle der CDU-CSU-Fraktion wiegelt ab. Das Videogespräch sei eine einmalige Sache und keinesfalls dazu gedacht, normale journalistische Interviews zu ersetzen.
Ist das wirklich so? Da wollen wir genauer drüber nachdenken. Könnte es vielleicht doch Teil einer Strategie sein? Es sei jedenfalls der Beweis, so twitterte einigermaßen ironisch der Dokumentarfilmer Stefan Lambi, es sei der Beweis, es stimme nicht, dass Angela Merkel kaum noch Interviews gebe. Guten Abend, Herr Lambi.
Guten Abend.
Sie haben weitergeschrieben, nächste Woche dann Toni Hofreiter interviewt Annalena Baerbock und Christian Lindner interviewt Christian Lindner. Das führt dann natürlich zu weniger Arbeit für uns Journalisten. Sie drehen ja gerade auch an einer Fernsehdoku über die Große Koalition. Bekommen Sie da quasi frei Haus, potenzielles Schnittmaterial geliefert?
Wenn ich mich darauf verlassen würde, was der Fraktionsvorsitzende der CDU mit der Regierungschefin bespricht, dann hätten Sie recht. Aber natürlich wollen wir Journalisten eigene Fragen stellen und das macht ja auch Sinn, weil wir Journalisten möglicherweise anders als Parteifreunde zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden und wenn wir unsere Arbeit gut machen, auch zwischen wahr und unwahr. Also es macht ja einen Sinn, dass Journalisten Fragen stellen und nicht Parteifreunde.
Jetzt hat die CDU-CSU-Presse uns auch gesagt, einmalige Sache. Liegt das aber vielleicht auch daran, einmalige Sache, dass man erstmal vorsichtig geworden ist nach schlechten Erfahrungen im Netz, dass man das eben nicht groß vermarkten und verkaufen will als neue Formatidee, sondern einfach mal probiert, wie es ankommt und am Ende macht man es vielleicht doch häufiger?
Das wäre jetzt eine Spekulation. Das kann so sein. Das können wir beobachten und das müssen wir auch beobachten, weil wenn das jetzt häufiger, insbesondere mit der Regierungschefin der Fall ist, dann gibt es da eine ganz klare Tendenz. Unabhängig von dem, was da Ralf Brinkhaus mit Angela Merkel als Zitat-Interview gemacht haben, erkenne ich da schon eine Tendenz, dass Politiker über bestimmte Formate mit Wählern direkt kommunizieren wollen, Formate, bei denen Journalisten eigentlich keine kritischen Fragen stellen, also über Facebook, Twitter und manchmal ja auch Podcasts der eigenen Partei. Und das empfinde ich schon als Problem, denn Es geht eben darum, dass Journalisten von dieser Art der direkten politischen Kommunikation ausgeschlossen werden sollen. Und wozu das führen kann, kann man in den USA am Modell Donald Trump erkennen. Mhm. Der hat es sehr früh erkannt und bis ins Extrem gesteigert. Und ob einem das gefällt oder nicht, ich befürchte, viele Politikerinnen und Politiker auch in Deutschland orientieren sich genau an diesem Modell.
Also das heißt, es könnte am Ende schon ja sowas wie eine Verdrängung von journalistischen Inhalten sein.
Ja, also mir hat das mal Sarah Wagenknecht von den Linken erklärt, dass sie über ihren Facebook-Account einige hunderttausend Follower direkt ansprechen kann, ohne, Zitat, dass mir da Journalisten Fragen stellen. Und genau darum geht es. Und da ist jetzt, wenn man von den Linken mal absieht, die AfD ja besonders aktiv. Die kommuniziert ja über soziale Netzwerke sehr ausführlich und suggeriert damit auch, dass wir kritische Journalisten Teil der Lügenpresse sind, die man besser umgehen sollte. Also das ist ja dann auch ein Kollateralschaden dieser internen Kommunikation ohne Journalisten. Also das ist eine Tendenz, die allen, die an kritischer Öffentlichkeit ein Interesse haben, nicht gelegen sein kann und auf die wir auch natürlich hinweisen sollten.
Bei der AfD passt es natürlich, wie Sie beschreiben, natürlich auch ziemlich gut zur Zielgruppe, eben weil man sowieso gegen öffentlich-rechtliche Medien wettert. Da passt das sozusagen natürlich ganz gut zusammen. Wie schätzen Sie es denn bei den anderen ein? Wie kommt das denn dann an? Also Sarah Wagenknecht sagt, ja, sie kann damit sehr viel erreichen, aber über dieses Erreichen hinaus, wie wird das wahrgenommen? Wird das dann vielleicht doch auch von manchen eben als Nicht-PR-Inhalt, als journalistischer Inhalt fälschlicherweise wahrgenommen?
Also das setzt voraus, dass viele User, Zuschauer, Leser, Hörer da wirklich unterscheiden können. Das mag viele geben, die das gedankliche Handwerkszeug haben, aber schauen Sie, ich kann mich nur wiederholen, in die USA, da gibt es einen Politiker, der dann Präsident wurde, der am Anfang einige Millionen, inzwischen zig Millionen Follower hat, die diese Frage sich sicher nicht mehr stellen. Die nehmen einfach die Tweets von Donald Trump, erregen oder freuen sich darüber, aber die Botschaften hat der Präsident dann einmal in die Welt gesetzt. Also über diese Phase, dass sich da User Gedanken machen, hat er da Journalisten ausgeschlossen oder nicht, sind die in den USA längst hinweg. Das ist inzwischen die Art und Weise, wie Donald Trump kommuniziert. Punkt.
Dann ist das allerdings auch eine Form von Kommunikation, die man Parteien wie der CDU eigentlich nicht empfehlen sollte, sondern davon abraten sollte.
Naja, wir laden gerade sehr viel auf diesem armen Ralf Brinkhaus und der Bundeskanzlerin auf. Das ist ja, wie gesagt, nur ein Anlass. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Und wenn die CDU-CSU-Pressestelle sagt, soll nicht wieder passieren, einmalig, okay, wenn es denn wirklich stimmt. Und Sie haben recht mit Ihrem Verdacht, dass es auch ein Testballon sein kann. Vielleicht nicht nur das, was Ralf Brinkhaus da gemacht hat, aber ich bin sicher, dass andere mit ähnlichen Formaten experimentieren. Ich erinnere daran, dass Andrea Nahles, als sie noch Parteivorsitzende der SPD war, einen parteiinternen Podcast aufgelegt hat. Also das war genau das, was da jetzt auch bei der CDU-CSU zu beobachten ist. Nicht ganz so prominent, aber natürlich hat man das versucht. Und das hat man deshalb eingestellt, weil Andrea Nahles nicht mehr Parteivorsitzende ist. Nicht, weil das Format aus deren Sicht schlecht war.
Das heißt, die Empfehlung wäre Ihrer Ansicht nach am Ende am besten was? Sein zu lassen oder es anders zu machen, besser zu machen?
Na, es kommt auf die Ausschließlichkeit an. Es ist ja schon in Ordnung, wenn Politiker, Parteien auch direkt mit ihren Wählern, Bürgern kommunizieren. Dagegen ist nicht zu sagen, so sind soziale Medien, warum sollten sie sie nicht nutzen? Das Problem entsteht dann, wenn es dazu führt, dass wir kritische Journalisten peu à peu ausgeschlossen werden. Und diese Art der Kommunikation, die den Parteien schmeckt, die kritische Begleitung ausschließt. Schauen Sie sich an, wie Bundesliga-Vereine teilweise mit kritischen Sportjournalisten umgehen. Die versuchen dann eigene Fernsehsender zu etablieren, Webseiten, in denen natürlich nur eine Berichterstattung, die den jeweiligen Vereinen genehm ist, publiziert wird und nicht mehr die der kritischen Journalisten. Da kann man beobachten im Sportjournalismus, wohin das führen kann.
Der Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Danke Ihnen und einen schönen Abend.
Danke, Ihnen auch.